So, also jetzt zum Wert des Qualitätsjournalismus. Es durchzog ja wie ein roter Faden eigentlich schon alle drei Reden eben, dass wir in Deutschland sehr profitieren von einer breiten Vielfalt der Medien und dass wir eigentlich international eine einzigartige Medienlandschaft haben, unabhängig, frei und eben auch mit einer ungeheuren Vielfalt. Deutschland ist ein Medienland und Deutschland möchte das natürlich bleiben. Und die Frage ist zunächst einmal, erkennen die Bürger das überhaupt? Denn wenn etwas so langsam, so lange gewachsen ist, dann denkt man eigentlich nicht mehr großartig darüber nach. Es ist so selbstverständlich, dass man diese breite Landschaft hier vor sich hat, dass man auch diese Qualitätsmaßstäbe hier bei vielen Medien hat. Und von daher die Frage, wird das von den Bürgern anerkannt? Ja, ganz klar, es wird von den Bürgern anerkannt. Die überwältigende Mehrheit attestiert den Medien in Deutschland hohe Qualität. Und sie differenziert dabei aber und assoziiert Qualitätsjournalismus vor allem mit Printmedien und mit dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Und man sieht auch, wie die Einschätzung der Qualität von Journalismus und Vertrauen ganz eng zusammenhängen. Das heißt, die Medien, denen hier hohe Qualität attestiert wird, denen wird auch in der Regel hier Vertrauen geschenkt, weitaus mehr als viele Journalisten heute meinen. Und wenn... Na, das ist mal wieder... Da. Was aber wirklich ganz wesentlich ist, dass Qualitätsjournalismus als essentiell für die Demokratie und für die Gesellschaft anerkannt wird, wenn das irgendwelche Professoren sagen, wenn es Verleger sagen, wenn es Politiker sagen, dann denkt man, na ja, die müssen das sagen. Aber die Bevölkerung sagt das mit überwältigender Mehrheit. Und das sieht man hier. Man hat eigentlich selten, wenn man täglich mit Umfragen zu tun hat, dann weiß man, wie selten solche Ergebnisse sind, dass um die 90% der Bevölkerung hier sagen, für das Funktionieren unserer Demokratie ist guter Journalismus essentiell, ist wichtig oder sogar sehr wichtig. Die Mehrheit sagt, sehr wichtig, und für die Gesellschaft ist der Anteil hier noch höher. Die überwältigende Mehrheit überzeugt, das sind gerade mal 4%, die hier übrig bleiben, die den Eindruck haben, das ist nicht essentiell für die Gesellschaft. Das heißt, die Bedeutung von gutem Journalismus wird einmütig gesehen. Man hat wenig Fragen, wo man so viel Einmütigkeit in der Bevölkerung hat. Jetzt die Frage, wie weit erfüllen die Medien nach dem Eindruck der Bevölkerung diese Rolle, die sie haben, wie weit haben sie auch die Qualität, dass man ihnen guten Journalismus attestiert? Und da hat man auch ein sehr positives Bild. Da kann man nicht erwarten, dass man 90% und mehr hat. Aber man hat hier fast 3/4 der Bevölkerung, die den Medien gute oder sogar einen sehr guten Standard in toto hier attestieren. Und wenn man das dann differenzierter untersucht, dann sieht man, dass ein hoher Qualitätsstandard, also guter Journalismus, vor allem verbunden wird mit Printmedien und mit dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Also vor allem mit der überregionalen Tagespresse, mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, mit Nachrichtenmagazinen wie Spiegel und Fokus, mit den Fachzeitschriften, mit den öffentlich-rechtlichen Radiosendern, Lokalzeitungen, Wochenzeitungen, Wirtschaftszeitungen und Zeitschriften. Und diese Qualität, die hier wahrgenommen wird und die deutlich abgehoben gesehen wird, übrigens von gerade hier sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Twitter hat ja seit ungefähr einem Jahr eine ungeheure Bedeutung bekommen als Informationsquelle besonderer Art. Aber das hat nicht dazu beigetragen, dass man die Qualitätsanmutung von Twitter anders einschätzt, vielleicht im Gegenteil. Aber die Qualitätsanmutung, die hier Printmedien und der öffentlich-rechtliche Funkbereich hier haben, die schlägt auch um oder wird übertragen in Vertrauen. Das heißt, wir haben hier eine große Mehrheit der Bevölkerung, die sagt, es gibt mehrere Medien, die ich für vertrauenswürdig halte, die ich als Orientierung nehme. Das ist wiederum der öffentlich-rechtliche Bereich. Das sind die Printmedien, die Zeitungen, die Fachzeitschriften und die Nachrichtenmagazine. Und ich denke, dass es auch hilft. Wir haben ja eben so fast den Hilferuf einer Journalistin gehört, die sagte, also man hat da teilweise negative Erlebnisse und bekommt Zweifel angesichts von Diskussionen wie Lügenpresse, ob die gesellschaftliche Anerkennung für das, was man tut, so noch da ist. Es ist in einem ganz umfassenden Sinne da, obwohl gleichzeitig eine nicht kleine Fraktion der Bevölkerung immer geneigt ist, so Sentenzen wie Lügenpresse zuzustimmen. Aber wenn man das dann runterbricht, dann sieht man, dass es oft einzelne Themen nur sind, an denen die Bevölkerung ein Beschwerdesiegel hängt. Aber wenn sie eine Gesamtbilanz ziehen soll des Vertrauens, das sie in die gewohnten etablierten Medien hat, dann ist es ein außerordentlich großes Vertrauen. Und interessant ist ja auch, dass wenn man sich hier jetzt ins Netz bewegt auf dieser Liste, dass die Online-Angebote, die an etablierte Printmedienmarken gebunden sind, dass die mit Abstand hier das größte Vertrauen genießen im Netz, größer als die Online-Angebote von Radio- und Fernsehsendern und weitaus größer als die Internetseiten, die nicht an etablierte Medienmarken gebunden sind. Also das ganze Thema Markenbildung ist wichtiger denn je, gerade auch um im Netz hier diese Qualitätssiegel zu haben und diese Vertrauensplattformen, auf denen dann Informationen gesucht werden und auch als qualitativ hochwertig anerkannt werden. Wenn man das alles so sieht, könnte man ja sagen, dann ist doch alles fein. Aber natürlich stellt sich trotzdem die Frage nach der Zukunft von Qualitätsjournalismus und nach der Zukunft von publizistischer Vielfalt. Es ist kein Anerkennungsproblem, das zeigen die Zahlen eben ganz deutlich. Aber es ist die Veränderung der Mediennutzung durch ein neues Medium und die Erosion des Geschäftsmodells, also infolge eigentlich der Veränderung der Mediennutzung. Dieses Geschäftsmodell, das basierte ja immer darauf, dass die Rezipienten einen Teil der Kosten trugen und dass der in der Regel größere Teil durch Werbeeinnahmen finanziert wurde. Das hat natürlich auch, das heißt auch eins, das heißt nämlich, dass Inhalte in der Regel als Kuppelprodukt angeboten wurden. Es gab nie echte Preise für Inhalte. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn man die Verbraucher jetzt sukzessive, die Rezipienten sukzessive eher an echte Preise für Inhalte heranführen muss. Herr Dr. Thiemann hat schon erwähnt, dass die Vertriebserlöse ja eine wachsende Bedeutung hier haben und dass man hier auch deutliche Preiserhöhungen gesehen hat. Das ist auch einfach wichtig, um hier eine solide Zukunft zu sichern. Aber es braucht erstmal ganz schön Zeit, weil die Rezipienten kein realistisches Gefühl für den Wert von Inhalten hatten, haben konnten. Einfach, weil es immer diese Kuppelproduktkonstellation war. Und die direkten Zahlungen deckten ja immer nur, also über EV und Abo, trugen ja immer nur einen Bruchteil der Kosten bisher. Und die Säule Werbeeinnahmen war immer sehr bedeutend, ist auch heute bedeutend. Und das war ja eine Win-Win-Situation und ist es meiner Meinung nach nach wie vor. Man hatte auf der einen Seite zusätzliche Einnahmequellen für die Anbieter von Inhalten, die dadurch wiederum ihr Inhalteprodukt preiswerter machen konnten und dadurch ihr Publikum vergrößern und dadurch wieder das Ganze attraktiver für Werbetreibende machen konnten. Und auf der anderen Seite eben die Möglichkeit für die werbetreibende Wirtschaft, Zielgruppen zu erreichen, die klar definiert waren, die auch über ihr Interesse hier klar definiert waren, die beschrieben werden konnten in ihrer ganzen Mentalität. und die darüber hinaus die Möglichkeit hatten, diese Werbebotschaften in ein Umfeld einzubetten, das passte. Das ist ein Gedanke, der heute teilweise unter die Räder gekommen ist und den man meines Erachtens dringend, dringend wieder offensiver nach vorne stellen muss. Das Umfeld ist von Bedeutung. Und mit der Ausbreitung des Internets wurde dieses Modell ja auf mehrfache Weise angegriffen. Man hatte eine verschärfte Konkurrenz zum einen hier bei den Informationsquellen, in weiten Bereichen sinkende Auflagen und damit zunächst einmal, weil man ja erstmal mit Preiserhöhungen sehr vorsichtig war, sinkende Einnahmen aus EV und Abo. Man hatte diese verschärfte Konkurrenz um Werbegelder. Herr Dr. Thiemann hat schon darauf hingewiesen, dass die großen Internetgiganten hier das Wachstum bei den Werbegeldern, das es ja gibt, praktisch komplett absorbieren. Und man hatte, und das besonders fatal, eine Gewöhnung an Gratisinformationen, die es natürlich zusätzlich schwer machen, hier den Rezipienten klarzumachen, was für einen Wert sie hier da nutzen, wenn sie qualitätsvollen Journalismus, qualitätsvolle Inhalte hier angeboten bekommen. Und da ist natürlich die Frage, ist das den Rezipienten, ist das den Bürgern überhaupt bewusst, was da abläuft? Die ganzen Konsequenzen, die Zusammenhänge. Denn wenn Sie auf der einen Seite sagen, Qualitätsjournalismus ist eminent wichtig für die Demokratie, für die Gesellschaft insgesamt, dann muss man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass Sie sehr aufmerksam verfolgen, ob die materielle Basis von qualitätsvollen Inhalten in Gefahr gerät. Und da muss man aber sagen, die Folgen für die Finanzierung von qualifizierten Inhalten sind weiten Teilen der Bevölkerung nicht bewusst. Wenn man so abfragt, was sind denn Risiken für Qualitätsjournalismus, dann wird in erster Linie so gesagt Fake News oder zunehmende Oberflächlichkeit, aber nicht unbedingt Erosion der finanziellen Basis und schon gar nicht nimmt die Bevölkerung im Moment wahr, dass es für die Verlage schwieriger geworden ist, Werbegelder hier in ausreichender Maße zu bekommen. Und was die parasitäre Praxis der Suchmaschinen angeht, auch da ist das Wissen sehr gering. Wenn man sich das jetzt nochmal mit einigen Zahlen anschaut, Einschätzung der Bevölkerung, woher rühren Gefahren für Qualitätsjournalismus? Dann wird hier in erster Linie das Thema Fake News genannt. Ist ein Thema, aber das beste Mittel gegen Fake News ist ein qualifizierter Journalismus, ist ausreichend Geld für Recherche. Dass immer weniger Wert auf die Überprüfung von Fakten und Quellen gelegt wird, halte ich für eine Riesengefahr. Weil man auch sehen kann, dass auch teilweise in den Redaktionen Druck ausgeübt wird, notfalls hier lieber Zeit einzusparen und es nicht so genau zu nehmen. Die Schnelligkeit der Zeit, die Schnelligkeit der Information, die unterstützt dieses, es kommt nicht so drauf an. Und das ist eine große Versuchung auch für den Journalismus. Aber interessant, was hier am Ende steht, dass die Einnahmen der Verlage durch Anzeigen und Werbung zurückgehen. Gerade einmal 29% glauben, dass daher eine Gefahr kommen könnte. Und wenn man hier nochmal streitig stellt, wie sie denn die Zusammenhänge sind zwischen kostenlosen Artikeln im Netz, ob das Gefahren für Qualitätsinhalte hier mit sich bringt, dann ist die Mehrheit überzeugt, kann eigentlich nicht sein, denn Verlage haben doch so viele Möglichkeiten, Gelder einzunehmen, durch Abonnements, durch Einzelverkauf, durch Werbegelder, da wird schon der Journalismus, die materielle Basis des Journalismus nicht in Gefahr geraten. Also von daher haben wir nur ein begrenztes Gefahrenbewusstsein und die Praktiken der Suchmaschinen, dass beispielsweise Google hier abgreifen kann und Inhalte hier anbieten kann, ohne dafür zu zahlen, der überwältigenden Mehrheit nicht bewusst. Und gleichzeitig, wenn man die Leute nachfragt, finden sie die Praxis in Ordnung, dann sagt eigentlich nur jeder Vierte, dass er das für okay hält, dass er das nicht anstanden würde, dass das so ist. Es gibt ja mittlerweile einen Dialog, wo die Suchmaschinen, wo speziell Google auch anbietet, hier verstärkt zur Generierung von Einkünften beizutragen. Ob das jetzt hier eine fruchtbare Zusammenarbeit wird, wird man sehen. Man kann ja immer unterstellen, dass ganz klar ist, wessen Interesse da im Vordergrund steht. Und wessen Interesse im Zweifel hinten runterfällt. Was auch unreflektiert ist in weiten Teilen der Bevölkerung, ist den Verlagen und Inhalteanbietern noch einmal das Leben schwerer zu machen, dadurch, dass man im Netz Adblocker einsetzt. Hier haben wir immerhin ein Viertel der Internetnutzer, die Adblocker einsetzen. Wir haben weitere 16%, die mit dem Gedanken spielen, das in absehbarer Zeit zu tun. Und wenn wir dann fragen, wussten Sie denn, dass das die Möglichkeiten, Werbeeinnahmen zu generieren, bei den Inhalteanbietern hier vermindert? Schaut man bei der Mehrheit der Internetnutzer, bei der großen Mehrheit, in blanke Augen. 59% sagen ganz klar, das wusste ich nicht. Und auch diejenigen, die regelmäßig Informationen, beispielsweise politische Informationen im Netz nutzen, da wusste es ein beträchtlicher oder weiß es ein beträchtlicher Anteil auch nicht. Ich muss sagen, dass ich mit großer Begeisterung gesehen habe, dass mehrere Anbieter, starke Medienmarken im Netz jetzt dazu übergegangen sind, keinerlei Zugang mehr zu Inhalten hier zuzulassen, wenn Adblocker eingeschaltet worden sind. Und man macht da oft dann auch die Erfahrung, wenn man die Resonanz der vorherigen Blocker sich anschaut, dass die dann, wenn Ihnen das vermittelt wird, dass nun mal der Inhalteanbieter seine Inhalte auch finanzieren muss und dass die Werbung dazu beiträgt, dass dann mit den Achseln gezuckt wird und gesagt wird, na gut, dann ertrage ich halt das Blinken an der einen oder anderen Stelle und nehme das jetzt mit Werbung, akzeptiere ich das. Wenn man die Rezipienten fragt, was aus ihrer Sicht die idealen Finanzierungsquellen sind, dann sind das eigentlich die klassischen Finanzierungsquellen, nämlich die Rezipienten, also Leser, Zuschauer und Werbeeinnahmen. Also eigentlich will hier die Mehrheit das etablierte Kuppelmodell, Kuppelproduktmodell weiterführen. Und das hat aber Voraussetzungen, dass das in Zukunft funktioniert. Das hat zum einen die Voraussetzung, dass man auch künftig eine starke Position von klassischen Medien und die Anerkennung ihrer besonderen Kommunikationsbegabungen durch die werbetreibende Wirtschaft in besserem Maße erreicht, als das bisher erreicht. Ich muss sagen, ich verzweifle allmählich, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht gelingt, etwas, was eigentlich sehr einfach zu erklären ist und zu zeigen ist, auch untermauert durch Zahlen, erfolgreich zu vermitteln, dass nämlich bei Kommunikationsstrategien verschiedene Mediengattungen ganz verschiedene Begabungen haben und es von daher immer sinnvoll ist, zu überprüfen, welche dieser Begabungen man braucht und darauf zugeschnitten dann eine Kommunikationsstrategie hier zu entwickeln. Dann natürlich Bereitschaft, qualifizierte Inhalte plattformübergreifend zu honorieren, auch im Netz. Das muss sukzessive durchgesetzt werden und natürlich Werbeeinnahmen im Netz in angemessenem Anteil mit den Inhalten zu koppeln, sodass nicht die Inhalte hier eine wesentliche Säule ihrer finanzielle Säule verlieren. Aber es ist eine Sisyphusarbeit, insbesondere die Gewöhnung an Gratisinformationen zurückzudrehen, ist außerordentlich schwierig. Wenn man sich mal anschaut, wie es mit der Bereitschaft aussieht, Inhalte im Netz zu honorieren, Internetnutzer, die sich im Netz über Politik informieren. Die haben wir uns jetzt mal vorgenommen und haben die gefragt, wie weit sie bereit wären, hier Inhalte im Netz zu honorieren. Die sind daran gewöhnt, diese Inhalte zu honorieren. Abseits des Netzes, da denken sie überhaupt nicht darüber nach. Da ist es für sie selbstverständlich. Sie zahlen für Fernsehinformationen, sie zahlen für Printinformationen. Aber im Netz haben wir gerade mal 7%, die bereits hier investieren und ganze 18%, die dazu bereit wären. Und wenn wir die regelmäßigen Nutzer anschauen, also die Core Group, die doch eigentlich sagen müsste, das ist für mich wichtiger Tagesbestandteil, das brauche ich täglich, dann hat man zwar bessere Werte, aber alles andere als befriedigende Werte. Die Mehrheit auch da, das mit der Aussage, nö, sehe ich eigentlich nicht ein, im Netz ist doch eigentlich alles kostenlos. Und das, obwohl Medienpreise eigentlich als günstig eingeschätzt werden, gerade Digitalabos. Die einzige Mediengattung, die nicht als günstig eingeschätzt wird, ist die, die mit Zwangsabgabe erhoben wird, das, der öffentlich-rechtliche Fernsehbereich. Das ist hier der einzige Medienbereich, der es in die Spitzengruppe schafft, wo die Bevölkerung sagt, das sind Dinge, wo wir ein hohes Preisniveau haben, wie Mieten, Medikamente, Energie und eben Fernsehgebühren. Aber die anderen Mediengattungen, gedruckte Zeitungen, gedruckte Zeitschriften, die ja die überwältigende Mehrheit nutzt. Die Staatsministerin meinte eben, sie sei Mitglied einer aussterbenden Gattung, da sie noch täglich Zeitung liest. Nun, sie ist noch also Mitglied einer klaren Mehrheit in der Bevölkerung, die täglich Zeitung lesen. Und hier wird das Preisniveau nur von einer Minderheit als hoch empfunden und nochmal deutlich geringer hier die Online-Abos von Zeitungen und Zeitschriften, die gerade einmal 16% als hoch einstufen, deutlich mehr als angemessen oder sogar günstig. Und von daher ist die Frage, was denn jetzt tun? Die Wahrscheinlichkeit, dass qualifizierte Inhalte im Netz bald nach demselben Modell wie bei Print und privatem TV nachhaltig solide finanziert werden können, ist relativ gering. Das ist ein langer Weg und man hat hier einfach zu kämpfen mit dieser ausgeprägten Gewöhnung an Gratisangebot. Man hat damit zu kämpfen, dass dieser das Kuppelproduktmodell unterlaufen wird, zum einen durch die Dominanz der Internetgiganten, zum anderen aber auch durch die Attacke auf dieses Umfeldmodell. Platziere deine Botschaft in einem passenden Umfeld. Das ist teilweise unter die Räder gekommen, weil suggeriert wurde, wichtig ist nur, dass der Nutzer im Netz irgendein Interessenssignal absondert, dass er mal eine tolle Jeans gesehen hat und schon kriegt er, egal in welchem Umfeld, immer diese Produkte dann angeboten. Der Umfeldgedanke muss restauriert werden, der ist wichtig und das ist auch nochmal eine Frage der Produkte, die man hier anbietet. Und von daher die Frage, was sind hier die Herausforderungen, was sind die Optionen? Man muss sukzessive, man darf nicht nachlassen, Anbezahlangebote im Netz heranführen, man muss die Abwehrstrategien gegen Adblocker konsequent fortsetzen. Man muss sich aber auch bewusster an die Gesellschaft wenden, mit langem Atem und sagen, hört mal, euch ist Qualitätsjournalismus, euch sind qualitativ hochwertige Inhalte, denen ihr vertrauen könnt, so wichtig. Also macht euch doch bitte auch mal klar, guter Journalismus, gute Inhalte brauchen ein solides wirtschaftliches Fundament. Wir müssen auch die besonderen Medienbegabungen der verschiedenen Plattformen für Werbetreibende wieder klarer herausarbeiten. Das geschieht zu wenig. Man hat auch eine weitere Aufgabe. Also ich erspare Ihnen heute nichts. Sie müssen auch sich verstärkt an die Bildungspolitik wenden, weil geduldiger Journalismus braucht geduldige Nutzer. Und diese Geduld kommt allmählich unter die Räder, weil sie schon bei Kindern und Jugendlichen nur unzureichend trainiert wird. Wir müssen wieder Geduld antrainieren und interessanterweise ist mit das beste Medium, um Geduld anzutrainieren, Printmedien. Deswegen bin ich ja so kämpferisch dafür, die Printmedienlektüre fest im Unterricht zu verankern, täglich fest eine halbe Stunde lesen, geduldiges Lesen, um zu vermeiden, dass die Gesellschaft so oberflächlich wird, dass sie sich nur noch hier so kleine Punkte herauspickt und am Ende meint, sie sei trotzdem gut informiert, was nachweislich nicht der Fall ist. Man muss die nach wie vor starke und gesellschaftliche Bedeutung von Printmedien wieder verstärkt bewusst machen. Man muss offensiv verteidigen dieses Umfeldkonzept. Darüber habe ich schon gesprochen. Und davon hängt aus meiner Sicht, und deswegen bin ich da so geradezu missionarisch unterwegs, weitaus mehr ab als die ökonomische Entwicklung von Verlagshäusern. Es geht um ein breites und qualitativ hochwertiges Medienangebot. Und es geht aber auch um die Information und Urteilskraft der Gesellschaft. Die Bevölkerung selbst ist überzeugt, dass ihr Informationsstand in hohem Maße davon abhängt, dass sie sich kontinuierlich in den eigentlich seit langem gewohnten klassischen Medien informiert, im Fernsehen, in Printmedien, Zeitungen und Zeitschriften nutzen und dann ergänzend im Internet bestimmte Themen recherchieren. Das ist aus Sicht der Bürger das, was einen guten Informationsstand sichert. Und die klassischen Informationsmedien und Newsmedien, wenn man sich beispielsweise das für die tagesaktuelle Information anguckt, dann dominieren sie in allen Altersgruppen unterschiedlich ausgeprägt. Aber auch in der jungen Generation hat man nur eine Minderheit, die sich ja ausschließlich auf das Internet verlassen mag. Und das hat auch damit zu tun, dass das Internet anders genutzt wird als Print und TV. Es wird wesentlich sporadischer genutzt, also täglich, fast täglich. Selbst politisch ausgeprägt Interessierte nutzen das Internet in der Regel nicht täglich, sondern 2-3 Mal die Woche oder seltener. Und Johannes Schneller aus unserem Institut hat das kürzlich mal durchgespielt für alle möglichen Themen. Sie haben ja ein ganz breites Themenspektrum, insbesondere im Special Interest Bereich. Und durch die Bank sieht man eigentlich, dass der Anteil der an einem spezifischen Themenfeld sehr Interessierten, der sich regelmäßig dann im Netz über dieses Interessengebiet informiert, immer eine Minderheit ausmacht, mit Ausnahme, wenn es ums Internet selber geht. Da ist es dann ein relativ hoher Anteil. Aber im Durchschnitt über 51 Interessensgebiete ist es ein Fünftel der jeweils Interessierten, die sich einigermaßen regelmäßig im Netz darüber informieren. Das heißt, man braucht die anderen Medien allemal, um die große Masse derjenigen zu erreichen, die man erreichen will, auch der enger definierten Zielgruppen. Und man muss natürlich einem entgegenarbeiten, dass hier so teilweise abgelöst wird, die kontinuierliche Information durch eine Information bei Bedarf. Also hier haben wir ein ganz klares Altersgefälle bei der Aussage, man muss sich heute nicht mehr täglich informieren. Wenn man was wissen muss, drückt man auf den Knopf und dann hat man es. Ja? Die unter 30-Jährigen sind zu 61% davon überzeugt. Die 30- bis 44-Jährigen auch immerhin knapp die Hälfte. Und gleichzeitig sieht man, dass das ein Informationsverhalten ist, das insbesondere Desinteressierten entgegenkommt. Es entlastet sie. Sie müssen sich nicht mehr täglich informieren. Ich meine, wenn Sie irgendwann mal was brauchen sollten, dann drücken Sie einfach auf den Knopf. Aber was dabei herauskommt, ist eine andere Art von Informationsstand. Die tägliche systematische Information schafft einen anderen Informationsstand als die Information bei Bedarf. Und die Gesellschaft wird immer ungeduldiger im Zuge von dieser Fülle der Informationsangebote. Und wenn man sich hier anschaut, was beispielsweise Jüngere glauben, wie viel Zeit es braucht am Tag, um wirklich gut informiert zu sein über das aktuelle Geschehen, dann haben sie hier eine Mehrheit, die sagt maximal 30 Minuten, eher weniger. Und sie haben ein Fünftel, die sagen, weniger als 15 Minuten reicht. Da weiß ich, ob Trump mal wieder auf Twitter was losgelassen hat oder ob in Nordkorea mal wieder eine Rakete gestartet wird. Aber ist das der Informationsstand, den diese komplexe Gesellschaft braucht? Und wir haben mittlerweile genug Warnzeichen. Wir haben eine Verschlechterung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Wir haben eine Verengung, eine deutliche Verengung des Interessensspektrums. Man hat immer mehr Informationen und das Interessensspektrum, insbesondere Jüngerer, ist deutlich enger. Warum? Weil sie frühzeitig sich daran gewöhnen, ich will nur die Informationen an mich heranlassen, die mich von vornherein interessieren. Dadurch entstehen viele Informationen nicht. Der Anteil wirtschaftlich Interessierter, der Anteil kulturell Interessierter, der Anteil politisch Interessierter unter 30-Jähriger ist heute deutlich geringer, als er vor 15 Jahren war. Und das führt auch dazu, dass wir heute eine wesentlich stärkere Altersgebundenheit, beispielsweise des Interesses an Politik, des Interesses an Wirtschaft, an Kultur haben. Die politisch mit Abstand am stärksten interessierte Generation sind die 60+. Und das kann es doch nicht sein. Also es geht ja bei Politik um Zukunftsgestaltung. Und von daher ist das politische Interesse der mittleren und der jüngeren Generation eigentlich das Entscheidende. Was wir auch haben als Warnzeichen, ist verbreitet eine Überschätzung des eigenen Informationsstandes. Ich nenne das Informationsillusion. Politisch Desinteressierte glauben mehrheitlich, sie seien gut informiert. Und wir haben eine fragmentarischere Meinungsbildung, die so oft mehr aus der Situation heraus sehr emotional hier getroffen wird. Von daher sage ich, Qualitätsjournalismus ist heute und in Zukunft wichtiger denn je. Aber dieser Qualitätsjournalismus und seine Erhaltung, die braucht auch eins: eine Stärkung von Kompetenzen in der Gesellschaft, die Fülle der Informationsmöglichkeiten qualifiziert zu nutzen. Denn sonst läuft auch der Qualitätsjournalismus ins Leere. Qualitätsjournalismus braucht qualifizierte Rezipienten und braucht natürlich auch qualifizierte Werbestrategien und Streupläne. Und von daher eine Riesenherausforderung. Aber packen Sie es an. Ich danke Ihnen.